Sag mal, Stefan, hast du da ein Baby bei dir? Das klingt so.
Nee. Nicht, dass ich wüsste, dass hier ein Baby ist. Herzlich willkommen zur 381. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind zurück am Broadway. Auch wenn an diesem Sonntag der ganze Broadway gesperrt ist wegen New York Halbmarathon, nehmen wir von hier für euch direkt eine neue Sendung auf. Mit mir hier unser abgehalfterter Star, Robert Krüger.
Hallöchen. Und der Mann mit dem zu großen Ego ist Stefan Giesbert.
Das bin ich, jawohl. Du hast Birdman geschaut. Worum ging's?
Wir sind am Broadway und verfolgen die Geschichte von Regan Thompson, gespielt von Michael Keaton. Und er spielt einen Schauspieler, nicht ganz unähnlich, zumindest was die ehemalige Rolle angeht, von dem echten Michael Keaton. Ein Schauspieler, der mal einen Superhelden mit Flügeln gespielt hat. Nämlich Birdman. Gewisse Parallelen zu Batman sind möglicherweise nicht unabsichtlich, aber das ist auch so ein ganzes Thema in dem Film, diese Vermischung von möglicher Realität und Fiktion und so weiter. Wir haben diesen Schauspieler, Regan Thompson. Er will seine Karriere mal wieder irgendwie in andere Bahnen lenken. Er will dieses Comic-Darsteller-Image loswerden. Er hat wohl Birdman 1, 2 und 3 gedreht und spätestens mit dem dritten hat er sich keinen Gefallen mehr getan. Jetzt möchte er am Broadway Bitte?
Ist ja nicht neu.
Nee. Jetzt möchte er am Broadway ein Stück inszenieren und dort nicht nur die Regie machen, sondern auch, er hat die Adaption irgendwie selbst geschrieben von irgendeinem Buch. Sondern er möchte auch die Hauptrolle spielen. Und dazu, ja, braucht er, ja, muss er vor allen Dingen stark sein, sagen wir es mal so, weil das alles nicht so läuft wie, also seine psychische Verfassung ist nicht so unbedingt dafür gemacht, für den Stress, der jetzt vor so einer Premiere auf ihn zukommt. Der zweite Hauptdarsteller ist offensichtlich ziemlich fürchterlich, also den findet er nicht so toll, weshalb dann dafür relativ schnell Ersatz gesucht werden muss. Den findet er dann auch, den Ersatz, in einer Figur, die von Edward Norton gespielt wird. Der hat ein so großes Ego und ist so überzeugt von sich selbst, dass er auf der Bühne der Oberchef ist, dass das auch wiederum zu Schwierigkeiten in der Truppe führt, weil der halt alles nur so machen will, wie er das will und nicht so wirklich der Teamplayer ist. Ja, und die Premiere rückt immer näher und die ganze Last, die auf ihm ist, er drückt ihn so ein bisschen und wir verfolgen dann eben die ganzen Tage hin zu der Premiere, wie er versucht, sowohl sein Stück als auch dieses Ensemble, als auch sein Leben in den Griff zu kriegen.
Kriegt man mit, was das für ein Stück ist? Also so.
Ja, wir sehen dauernd immer wieder dieselben Szenen daraus. Also Das gibt es wirklich, das Stück What We Talk About When We Talk About Love von Raymond Carver. Carver. Das ist das Stück, was er sich entschlossen hat, dort zur Aufführung zu bringen. Und ja, es sind so 3 oder 4 Szenen in dem Stück, die immer wieder in dem Film verhandelt werden. Die sehen wir also in den Proben, die sehen wir dann wieder in den Vorpremieren und die sehen wir dann auch schlussendlich in der Premiere. Okay. So dass wir sind halt hinter den Kulissen dieses Theaters und was jetzt vom Technischen her sehr bemerkenswert ist an dem Film, er sieht für den Zuschauer so aus, mit ganz wenigen Ausnahmen am Anfang und am Ende des Films, ist das Mittelstück des Films, also die mittleren 90%, so gemacht, dass sie keinen einzigen Schnitt haben. Der ganze Film.
Krass.
Ist natürlich, sagen wir mal, mit CG-Schnitten gefaked, aber das merkst du ja als Zuschauer erstmal nicht. Das heißt also, die Kamera, wenn sie sich von innen des Gebäudes nach außen bewegen will, dann geht sie entweder mit den Leuten durch die Tür Oder die Kamera biegt kurz vorher ab, fliegt durch ein Fenster raus und fängt die Leute draußen wieder ein oder so.
Und alles ohne Zeitsprung und.
Alles ohne Zeitsprung, alles durch. Es gibt ein paar wenige Schnitte am Anfang und am Ende des Films. Und wenn wir so Übergänge von Zeitsprüngen machen wollen, also wenn es sowas wie der nächste Tag oder die nächste Premiere oder so, dann wird das einfach nahtlos inszeniert. Also du hast dann einfach so zum Beispiel eine Szene, zwei Personen knutschen irgendwo oben in den Eingeweiden der Bühne, da oben, wo die Scheinwerfer aufgehängt sind und wo diese ganzen Seile sind, um den Vorhang zu bedienen und so weiter. Da oben ist ja so eine, nochmal wie so ein Übergang. Da oben wird geknutscht. Die Kamera fliegt so weg von den Küssenden und fliegt runter auf die Bühne. Und da sitzen die gleichen Darsteller wieder und sind gerade in der Vorpremiere. Die Kamera fliegt einfach so nahtlos aus dieser einen Szene raus, wo wir jetzt wissen, okay, die beiden bandeln irgendwie miteinander an, fliegt runter auf die Bühne und in dem Augenblick denkst du, die sitzen jetzt da, die waren doch eben noch oben. Und dann ist klar, ist ein Zeitsprung passiert, wir sind gerade in der Premiere, das Haus ist voll, es sind Leute da. Und dann ist dieser Zeitsprung erklärt, obwohl die Kamera keinen Schnitt gemacht hat. Krass. Und das ist sehr, sehr cool. Das ist manchmal auch ein kleines bisschen anstrengend, weil es oft Zeit verbraucht. Also die Kamera fliegt oft Gänge entlang, in denen nichts ist, nur um
nicht schneiden.
Ich sag mal, nur um von A nach B zu kommen. Es ist oftmals so, dass das natürlich auch benutzt wird, dramaturgisch, um mal eine Pause zu machen, um mal einen Übergang zu erklären, um mal eine Szene, die gerade passiert ist, nochmal auf dich wirken zu lassen. Aber es verbraucht schon hier und da ein bisschen Zeit. Aber es ist trotzdem sehr effizient. Also du bist so sehr da drin in diesem Theatergebäude, in den Gängen Backstage, dass du am Ende doch wirklich das Gefühl hast, du kennst dich da aus. Also du da so oft durchgeflogen bist, ist schon cool. Mhm. Und auch wie, ja, so zum Beispiel seine Künstlergarderobe, wo er öfter mal so mittelschwere Nervenzusammenbrüche durchleiden muss, die hat zwei Türen zum Beispiel. Und es ist ganz oft, dass dann auf der einen Tür kommt einer rein und die Kamera fliegt dann aus der anderen Tür raus. Dann siehst du, auf dem Flur stehen noch zwei Personen, die reden kurz miteinander, dann fliegt die Kamera wieder durch die Tür rein, dann weißt du wieder, was innen passiert und so. Also, es ist alles sehr fluide, das ist schon toll gemacht. Ja, und von der Geschichte her, die Realität und die Fiktion, das kann man nicht erklären, das muss man gesehen haben. Also das ist schwer zu fassen, was in diesem Film wirklich in Köpfen vorgeht. Also es ist so, dass unsere Hauptfigur zum Beispiel manchmal so Superkräfte hat. Er kann so telekinetisch Dinge bewegen, wo du dann auch eben nicht weißt, was ist das jetzt? Ist das so noch Überreste von seinem Batman-Birdman Ding, obwohl Batman ja keine, also er ist ja nicht Batman, weil das dürfen sie wahrscheinlich nicht verwenden, sondern er ist eben Birdman. Und Birdman sieht man dann auch mal, das ist so ein fedriges Tier, was sehr ähnlich wie Batman aussieht.
Ja, nee, ich habe mich nur gefreut.
Er hört auch immer so eine Stimme in seinem Kopf, die im Grunde, ja, so die Stimme die ehrlich seine Lage zusammenfasst für ihn, mit so einer tiefen Batman-artigen Stimme gesprochen, fasst diese Stimme ihm immer die Realität für die ihm vor Augen, das, was er nicht wahrhaben will. Du bist ein abgehalfterter Schauspieler, niemand will dein scheiß Stück sehen und so. Also es ist so, die Lage, wie sie sich darstellt, wenn man mal ungeschönt darauf guckt, kriegt er dann immer so richtig derbe von dieser Stimme aufs Butterbrot geschmiert und die macht ihn immer so ein bisschen wütend. Und so, kann man schlecht erklären. Also auch die Szenen zwischen Fiktion, also was findet auf der Bühne statt und ist gespielt für das Publikum im Theater und das, wo interagieren die Figuren noch untereinander, die sich möglicherweise streiten, das geht dann, der Streit von auf der Bühne geht in den Streit von abseits der Bühne oder andersrum nahtlos über. Und bei vielen Szenen sind diese Übergänge so unmerklich, dass du manchmal erst, wenn die Kamera schwenkt und dreht, dann siehst du, oh, das Publikum ist da, das war eben noch nicht da. Jetzt haben wir wieder einen Zeitsprung gemacht an der Stelle und sind wieder in diese Onstage-Situation gegangen, obwohl wir eben noch in der Probe waren, wo die noch so halb gespielt, halb so, sollten wir die Szene nicht machen, lass das nochmal anders probieren, noch so am Diskutieren waren und sich am Streiten über künstlerische Dinge, dann geht der Streit nahtlos über und dann plötzlich ist das Haus voll und denkst du so, hä, was, wo kommen die ganzen Leute im Publikum wieder her?
Aber das kann man doch eigentlich nur einmal machen, weil du probst das Stück fertig und dann wird's vorgeführt, oder?
Nee, die haben, also zum einen sind sie noch dabei, an gewissen Dialogen rumzufeilen, dann kommt die erste Vorpremiere auf sie zu. Und dann gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Vorpremieren, die sind noch nicht wichtig. Wichtig wird dann die eigentliche Premiere, weil da kommt dann die Frau von der New York Times, die auch noch so eine gewisse Rolle spielt, so die Kritikerin, die ihn eben künstlerisch nicht anerkennt als das, was er jetzt werden will. Die sieht in ihm halt immer noch nur diesen Vogelmann und droht halt sein Stück zu zerfetzen. Und was die schreibt, ist quasi Gesetz. Wenn die schreibt, dass es scheiße ist, dann kann er es gleich eintüten, da kommt eh keiner. Und wenn die schreibt, okay, dass es gut oder wenigstens halbwegs okay ist, dann hat es finanziell Chance, irgendwas zu machen. Dann hat er halt eine Ex-Frau und eine Tochter, die Tochter soll von den Drogen loskommen, war auf Entzug gewesen, die hängt da auch rum, die wird von Emma Stone gespielt, auch ziemlich toll gespielt. Star, den sie sich dann einkaufen als zweite männliche Hauptrolle, wird von Edward Norton gespielt, auch super, völlig besessen, super von sich überzeugt, also ist der Überzeugung, dass auf der Bühne kann er alles und niemand kann ihn aufhalten und er übertreibt das mit dem Method Acting so ein bisschen. Alles muss immer super realistisch sein. Das geht dann bis dahin, dass er dann irgendwie in der Szene, wo er im Bett überrascht wird, erstmal auf der Bühne unter der Decke aufspringt und in echt einen riesen Ständer in der Hose hat. Er hatte nur eine Unterhose an, das ganze Publikum ist am Johlen in dem Augenblick. Und das sind so Sachen, weil die anderen Schauspieler wussten es vorher nicht, dass er das so tun würde und sind halt auch völlig geschockt während auf der Bühne. Und so, da aus solchen Szenen zieht der Film auch ganz viel Humor. Also der ist auch sehr lustig, sehr schwarzhumorig. Ja, und wie gesagt, durch diese Nicht-Schnitt-Sache sehr beeindruckend. Die weibliche Hauptrolle wird in dem Film ist es schwer zu sagen, wer die weibliche Hauptrolle ist, aber in dem Stück ist es Naomi Watts, gespielt von Naomi Watts. Ja, und dann gibt's natürlich noch den ganzen Rest vom Ensemble. Wir haben seinen Produzenten gespielt von Zach Galifianakis, wunderbar gespielt. Der ist immer so am Rande des Nervenzusammenbruchs, weil das Geld nicht reicht. Aber auch gleichzeitig so eine Art Ruhepol, der versucht, seinen auch am Nervenzusammenbruch befindlichen Regisseur und Hauptdarsteller irgendwie zu beruhigen, der ihm dann aber immer irgendwelche Sachen aufträgt, die er unmöglich erfüllen kann. Und ja.
Klingt sehr rund.
Also ich fand ihn wirklich rund. Meine Begleitung hat am Ende gesagt, der war ihr zu künstlerisch, zu abgehoben manchmal. Also sie konnte da nicht so richtig viel mit anfangen. Ich fand den total toll, vor allen Dingen, weil das halt so doppeldeutig war. Wir beobachten halt Schauspieler dabei, wie sie versuchen, ein Stück zu machen, und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Kommentar auf Hollywood selbst. Da sind es dann halt keine Theaterdarsteller, sondern da sind es halt Schauspieler, und es gibt halt auch Regisseure, es gibt Produzenten, es gibt all diese Animositäten zwischen denen und Streitereien und so weiter.
Man würde gerne wissen, wie es bei denen am Set war.
Richtig. Und dazu dann eben diese Verschiebung auch mit der, also dass dann auch Dinge passieren, die halt physikalisch unmöglich sind, dass er halt so diese telekinetischen Fähigkeiten hat, dass er Fähigkeiten ist eigentlich falsch. Man weiß nie, ob man da an der Stelle in einer Traumsequenz ist oder was da jetzt eigentlich noch real ist oder nicht, wenn er dann plötzlich nicht mehr die Füße auf dem Boden hat, sondern schwebt oder so. Das sind dann so Sachen, wo du denkst, so, was passiert denn jetzt schon wieder? Und am Ende ist das wirklich ein künstliches Bild, was da erschaffen wird, aber es ist toll. Also ich fand es wirklich, wirklich gut.
Okay, der läuft ja im Moment noch im Kino, oder?
Ja, der ist jetzt, hat ja bei den Oscars ganz ordentlich abgeräumt und ist jetzt in Deutschland vor kurzem angelaufen. Ich weiß gar nicht, wann genau. Aber ich habe ihn im Kino geschaut und ist erst ein paar Tage her.
Okay, sollte man irgendwie jetzt noch schnell sich Zeit greifen, damit man ihn noch anschauen kann im Kino? Oder sagst du, ach, die Geschichte funktioniert wahrscheinlich auch auf einem großen Fernseher oder dem, keine Ahnung, einem Handy?
Sie funktioniert mit Sicherheit auch auf einem Fernseher, auf einem Handy wahrscheinlich eher nicht so. Wichtig ist, dass der Sound, da habe ich noch nichts drüber gesagt, also zum einen finde ich diese Stimme, die er immer in seinem Kopf hört, die ist halt mit so einer ultra tiefbassigen Batman-Stimme gesprochen, die donnert im Kino richtig. Das ist schon sehr toll. Also insofern sollte man dann wenigstens von der Soundanlage her ein bisschen Gas geben. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, der Soundtrack ist toll. Und zwar auch sehr, sehr anders. Und zwar fast ausschließlich Schlagzeuggehämmer. Also du hast zwar
was?
Am Ende des Films hast du mal richtig Musik, aber und hin und wieder gibt es mal so an kleineren Stellen, die aber eigentlich kaum auffallen. Das, was dir am meisten auffällt, ist Schlagzeug. Wirklich so, und zwar so teilweise so arrhythmische, wie wenn so ein Schlagzeug-Solo kommt, wo der Künstler mal zeigen will, was man alles machen kann, was sonst keiner macht, weil es seltsam klingt. So Jazz-Schlagzeug-Solo-Quatsch.
Oder wenn ich mich davor setze und einfach irgendwas klopfe.
Ja, nee, es hat dann doch immer schon irgendwie noch eine Struktur, aber halt so eine ganz abgehobene. Ich kann das nicht,
Sollen wir das mal kurz probieren?
Nee,
sollen wir
nicht? Nee, ich glaube nicht. Mein Schlagzeug ist auch gerade hier auseinandergebaut. Ich bin kein Musikanalytiker, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, was da genau gemacht wurde, aber manchmal ist es so staccato-artig, manchmal ist es so ein bisschen wie so ein Herzschlag und dann wird es halt so schneller oder wenn die Szene irgendwie gerade nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, als er reingegangen ist in den Raum, dann bricht dieser Rhythmus so kaputt oder bröckelt auseinander oder so. Also das ist ganz toll gemacht, wie das so die Stimmungslagen begleitet. Und manchmal passieren dann halt auch so seltsame Dinge wie, er geht aus seiner Garderobe an der Küche vorbei Richtung Bühne. Die Kamera schwebt natürlich hinter ihm her durch den Gang, weil es geht ja alles ohne Schnitt. Und das Schlagzeug hämmert mal wieder so richtig derbe drauf los. Und dann blickt die Kamera einmal kurz in die Küche rein, wo wir jetzt dran vorbeilaufen. Und da sitzt der Schlagzeuger in der Küche mit seinem Schlagzeug und hämmert dieses Ding. Und dann geht die Kamera einfach weiter und der Schlagzeuger ist wieder aus dem Bild und fertig. Und es sind so Sachen, wo du denkst, was war das gerade? Und das passiert dann noch ein paar Mal öfter so auf der Straße. Ist ja auch einmal der Schlagzeuger, so ein Straßenmusiker und der Typ, der gerade die Filmmusik macht. Das sind so Sachen, wo es diese ganzen Ebenen kaputt bricht zwischen Realität, Fiktion, Film, Filmmusik. Also dauernd werden diese ganzen Ebenen irgendwie durchkreuzt und passieren ganz eigenartige Dinge.
Wie toll.
Also wirklich.
Ich glaube, ich muss ihn gucken.
Der ist wirklich toll. Also.
Wie viel?
Ja. Dass er jetzt bei den Oscars so ganz gut bedacht wurde, kann ich verstehen. Dass er keinen Oscar für Schnitt gewinnt, ist klar, weil sind ja keine drin. Wie willst du das jetzt bewerten? Wie willst du dem Menschen, der da jetzt Schnitt gemacht hat, sagen, hier kriegst du einen Oscar für Schnitt? Der hat ja nichts das geht doch nicht, oder? Da geht doch dann auch diese Oscar-Kategorie so ein bisschen kaputt an der Stelle. Da müsste man nochmal separat drüber nachgrübeln, wie wenn sich das durchsetzt. Ich habe gelesen, diese Idee, das so zu machen, sei nicht die Idee von demjenigen gewesen, der jetzt da für Schnitt zuständig ist, sondern die Idee von dem Regisseur Alejandro González Iñárritu, der auch 21 Gramm und Babel und Amores Perros und so gemacht hat. Er hätte die Idee gehabt und es hätten ihm wichtige Leute, weiß nicht, das war so eine seltsame Formulierung, so große und wichtige Leute hätten ihm davon abgeraten, dass diese Technik zu benutzen, mit diesen digital zusammengestückelten Übergängen, die dann im Endeffekt so aussehen, als es gäbe es keine Schnitte. Aber ja, er hat sich offensichtlich durchgesetzt, hat's gemacht und ich finde es ziemlich beeindruckend, was dabei rausgekommen ist.
Ja, klingt echt cool. Wie viele Punkte würdest du dem geben?
9.
Stramm.
Ich bin wirklich begeistert gewesen, als ich aus dem Kino kam. Ich fand den wirklich toll. Ja.
Wo trage ich denn jetzt 9 Punkte ein? Steht überhaupt nicht mehr da.
Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance ist das der volle Titel. Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Wenn man den Film bis zu Ende gesehen hat, weiß man auch, was es da mit der unverhofften Macht der Ahnungslosigkeit auf sich hat.
Okay.
Ja. Film spielt auch öfter in einer Bar. Auch toll, wenn er Cocktails getrunken. Er schüttet einmal einen trockenen Martini auf Ex runter. Und die Rolle, die Michael Keaton spielt, ist auch so herrlich runtergekommen. Der ist so fertig. Der ist so durch mit seinem hässlichen Oberlippenbarten. So, es ist so, er stößt einen so ein bisschen ab, aber gleichzeitig leidet man die ganze Zeit mit ihm. Das ist schon wirklich gut gemacht.
Mhm. Cool. So. Cool. Ich glaube, ich werde versuchen, ihn zu schauen.
Unbedingt, bitte.
Ja.
Gut. Wir müssen mal über letzte Woche reden.
Machen wir erst Droge der Wahl?
Ach so, Entschuldigung. Bitte, erst. Mach die Droge der Wahl.
Nein.
Jetzt, wir nehmen ja nachmittags auf, deshalb trinken wir heute mal keinen Alkohol, oder? Täusche ich mich? Trinkst du Alkohol?
Ich glaube nicht.
Er hat da eine Flasche.
Ja, das ist total cool. Ich bin, jetzt müssen wir doch das mit dem Tanzen noch vorziehen.
Mach.
Wir hatten gestern ein Turnier, also heute ist Sonntag, wir hatten Samstag Turnier in Firnheim. Und ich bin gerade angekommen, kommt mein Mann auf mich zu, sagt, hey, hallo Stefan, alles klar. Und ich hab den angeguckt, so, kennen wir uns? Nee, du kennst mich nicht, aber ich kenn dich, ich höre euch immer.
Cool.
Aha, okay. War da ein Hörer von unserem Podcast. Der hat mir dann gesagt, er habe noch am Turnierbüro etwas für mich abgegeben. Und er könne aber nicht kommen, weil sie selber tanzen würden. Ja.
Aha.
Genau. Und dann war, Turnier ist ganz normal losgegangen, wir haben Stellprobe gemacht und so weiter. Dann waren unsere Trainer, waren bei der Auslosung, die Trainer gehen dann immer hin und dann, also sind alle Trainer zusammen und dann macht der Turnierleiter, erzählt irgendwie noch ein paar warme Worte und dann wird eben ausgelost, in welcher Reihenfolge man startet, damit eben nicht der vermeintliche Nachteil, als Erster auf die Fläche zu müssen und quasi die Zuschauer so ein bisschen zu animieren, immer bei der gleichen Mannschaft ist oder dass man immer als Letzter ist oder dass man immer nach der gleichen Mannschaft ist und sich vielleicht daraus irgendwelche Effekte für die Wertung ergeben würden. Deswegen wird es immer ausgelost. Und dann kommt unser Trainer zurück und hat eine Flasche in der Hand und an dieser Flasche ist ein Brief geklebt. Ja. Hat gemeint, hier, das ist für dich, aber ich weiß nicht, wo es her ist. Und da ich es ja schon wüsste, da ich ihn getroffen hatte, so, ja, das ist von einem Hörer von unserem Podcast.
Ah ja. Cool.
Das war echt total cool. Ich habe mich so gefreut.
Ja, und was ist es jetzt cool für eine Flasche? Was trinkst du da Schönes?
Es ist Mr. Fitzpatrick's English Elderflower and Bramley Apple Cordial.
Das kann man aber nicht pur trinken, da muss man Wasser reinschütten.
Genau, ich mache es jetzt erstmal auf und dann werde ich es, ich muss trotzdem pur mal probieren. Ich will wissen, wie das so pur schmeckt. Und dann verdünne ich es mit etwas Wasser und heute Abend oder morgen Abend oder so werde ich es wahrscheinlich dann auch mal mit etwas Gin versuchen, weil so ja, kordial.
Gin wäre jetzt auch meine erste Idee. Das muss gehen. Außerdem klingt das Englisch, da muss
das riecht Gin rein. Ich habe gerade kurz am Mikrofon gerochen.
Genau, du musst da sprechen und da riechen, nicht andersrum.
Ja, ich habe in die falsche Richtung gerade.
Was sagst du?
Riecht sehr lecker, sehr frisch.
Ich trinke derweil ein Halb-Halb-Gemisch aus Orangen- und Mangosaft.
Das ist nicht ganz so aufregend.
Nö, aber auch sehr lecker. So. Wenn ihr jetzt gleich den Stefan nicht mehr hört, ist er umgefallen. Nein, er lebt noch. Was? Wie schmeckt das? Sag an.
Ganz schön süß, aber auch sehr lecker, sehr fruchtig. Ja, ist wirklich viel Apfel, aber eben auch viel, viel Säure drin. Sehr süß, gut Säure, schön balanciert. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Sprudelwasser aufgießen.
Die Hörer freuen sich. Sind doch kaum Todzeiten heute in diesem Podcast.
Dabei haben wir sowieso eh keine Zeit.
Richtig, du bist ja im Stress irgendwie. Du musst ja gleich wieder zum Tanzen.
Genau, wir haben nämlich heute Morgen schon Training gehabt und jetzt habe ich heute Abend mit der anderen Mannschaft auch nochmal Training. Und ja.
Du hast auch direkt noch die Sportsachen an heute. Das ist mal Premiere.
Ja, ich habe noch meinen roten Trainingsanzug. Ich
sehe es, ja. So, jetzt sag, wie schmeckt das? Und dann weiter im Thema.
Sehr lecker. Oh ja, Schön fruchtig. Schön holunderblütig. Ja, möchte ich gerne mitmischen. Ja, vielen Dank. Habe ich dir den Brief erzählt hier?
Nee, also du hast mir erzählt, dass es einen gibt und du hast ihn mal kurz in die Kamera gehalten. Ja.
Da steht nämlich drin, lieber Stefan, wir wünschen dir und deinem Team mit dem Getränk des Tages, geht mit und ohne Alkohol, aber eher nicht pur, sagt er. Viel Erfolg heute in Firnheim. Herzlichen Dank an Claudia, Bob und dich für in der Regel kurzweilige Unterhaltung. Eure jüngste Hörerin und ihr gelegentlich Kommentare schreibender Vater, Tanita und Skurtle.
Sehr gut.
Da habe ich Skurtle getroffen, ohne es zu wissen.
Ja, jetzt weißt du es ja.
Genau, ja. Und die Tanita war wohl gestern auch tänzerisch unterwegs.
Dann will ich bitte das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, ein Gimlet da mittrinken.
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ich werde heute Abend noch Gimlets trinken.
Kannst du jetzt noch mal kurz, wenn ich mal direkt zum nächsten Thema überleiten darf?
Ja, gern.
Kannst du noch mal kurz darlegen, wieso du das in der letzten Folge beim Christoph unterm Sofa gelegen hast und die ganze Zeit Babygeräusche imitiert hast?
Ich war am Vortag beim Christoph und es ging mir noch so ein bisschen schlecht.
Okay, nee, mal ernsthaft. Also Christoph hat da den Kleinen irgendwie mit im Zimmer gehabt und es ist mir während der Aufnahme gar nicht so aufgefallen, weil ich natürlich die Skype-Spur gehört habe. Und Skype macht ja von sich aus da schon so ein bisschen Soundmagic irgendwie mit Gating und Noise Cancellation und was weiß ich nicht alles. Kompression, bla bla. Und für mich war es gar nicht so schlimm. Und hinterher haben wir dann aber so in klassischer Double-Ender-Technik, habe ich die Spur, die er bei sich direkt aufgenommen hat, die ohne all diese Effekte war, ins Auphonic gekübelt und habe gedacht, jo, das wird schon passen. Und das war wohl nicht so geil. Also, du hast im Auto gehört, hast du gesagt, und da ging's irgendwie.
Genau. Ja, ich fand's nicht so schlimm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob in dem Raum, also in dem Auto hinten auf der Rückbank oder irgendwo ein Kind sitzt und ein bisschen Geräusche macht. Aber fand ich jetzt nicht schlimm. Ich habe es dann später auf den Kopfhörern gehört und das war schon, also da war es halt sehr laut im Verhältnis zu den Restgeräuschen, also zu Geräusche, wenn man eure
da, ja, wir machen ja nur Geräusche. Das war ja, also ein Podcast war das nicht, das waren nur Geräusche.
Ja, also von daher, da fand ich es dann auch ein bisschen dominant, aber hat er dann auch irgendwie in der zweiten Hälfte aufgehört.
Ja, nachdem Christoph vom Essen wieder kam, haben wir war der Kleine nicht mehr im Raum. Ah, okay. Deshalb, es gibt da eine so eine Stelle, wo ich so drei Piepstöne reingemacht habe, so ein Schnittgeräusch und ab da ist er nicht mehr im Raum. Ja, ich habe jetzt nochmal rausgesucht, die Spur, nochmal die Skype-Spur sozusagen exportiert, dass man das so hört, wie ich es gehört habe und nicht die Originalspur. Da klingt ja Christoph dann so ein bisschen mumpfiger. Das werde ich jetzt gleich nochmal durchlaufen lassen. Ich habe das vorhin exportiert und schon mal zu Auphonic hochgeladen, aber ist noch nicht auf dem Server. Aber wenn ihr die Folge jetzt hier hört, dann ist es auf dem Server. Und dann gibt's die Folge nochmal in der Variante. Ich hoffe, dass es dann besser ist und besser kriegen wir es nicht. Also wer sie jetzt abgebrochen hat und nicht komplett gehört hat, der kann sie jetzt nochmal runterladen und es nochmal versuchen.
Genau, oder mit Sprungmarken zumindest bis...
Bis zur Schnittmarke Arrested Development springen.
Ja, genau.
Genau. Und ansonsten müssen wir mal gucken, was der Stefan, was der Christoph, nicht du, was der Christoph da eingestellt hat. Möglicherweise hat er das Mikro auf zu empfindlich gehabt und hat zu weit weggesessen. Dann werden die Geräusche zwischen, also dann wird quasi Raumton und Stimme so gleich behandelt, mehr oder weniger. Da muss er das Mikro mehr auf Low stellen und näher rangehen, so wie du das auch hast.
Ja, ich beiß ja fast rein immer.
Ja, ich auch.
Was aber ganz schön war, es waren sehr viele Kommentare von Hörern, die wir noch nicht so kannten.
Ja, das war so ein bisschen der lustige Nebeneffekt, ne? Wenn es was zum Beschweren gibt, kommen Leute aus den Löchern, wo du denkst, den Namen habe ich noch nie gelesen. So, cool, da hören so Leute zu. Also man, für uns ist ja immer schön, wenn in den Kommentaren mal Namen auftauchen, wo man das Gefühl hat, so, ich glaube, der hat noch nie vorher kommentiert, das ist das erste Mal jetzt. Und gab es ein paar mehr. Fand ich ganz lustig. Auch durchaus zu unserem Homöopathie- und Esoterik-Ausraster, den Christoph und ich da kurz gekriegt haben.
Ich einmal allein und dann das.
Ja, da kamen auch sofort Kommentare von einem Hörer, der in der Apotheke arbeitet und so weiter. Also
ja, genau. Ja, da kann ich aber jetzt nicht mehr viel drüber sagen.
Fand ich prima. Also ja. Ihr dürft auch gerne kommentieren, wenn es nichts zum Beschweren gibt, aber wenn es zum Beschweren gibt, dann ja, wir bekennen uns schuldig. Und geloben, das mit dem Sound nochmal im Auge zu behalten, wenn das Kind nochmal im Raum sein sollte.
Das Kind.
Das Kind.
Ja.
Wir haben ja zwei Kinder,
die möglicherweise... Kommentare von Leuten, die schon mal geschrieben haben. So ist es nicht.
Ja. Also ich meine, Lydia von Claudia hat ja jetzt noch die Chance, ihrerseits auch noch zu versuchen, einen Podcast zu versauen.
Podcast-Star zu werden.
Genau. Insofern... das hat noch Potenzial, aber jetzt wissen wir schon mal, wie man es nicht macht. Da müssen wir dann jetzt gucken, dass wir das entsprechend steuern. Ja. Gut. Einer der Kommentare hat die Frage in den Raum geworfen, ob wir über Big Bang Theory mal sprechen wollten. Und ja, ich muss sagen, also kann ich nicht.
Hat ja geschrieben, TBBT. Ich schaue ja Big Bang Theory und ich habe trotzdem lange gebraucht. Du schaust nicht, hast aber noch länger gebraucht,
ja,
um herauszufinden, was gemeint sein könnte.
Ja, ich habe TBBT, da habe ich gedacht, das ist jetzt irgendeine Serie und es ist bestimmt berühmt oder so. Und dann, ja, okay, also Breaking Bad, BB und BCS für Better Call Saul und so. Diese, die, also die Abkürzung, ja, für die Serien, mit denen man sich selbst befasst oder die man selbst schaut, das ist einem ja noch geläufig, aber bei dir offensichtlich auch das nicht zum Teil. Naja, TBBT, was könnte. Und dann irgendwann macht es so Klick in meinem Kopf und dachte ich, The Big Bang Theory, ja, das passt, das sind die Buchstaben. Und dann dachte ich, das muss es ja sein. Und ich gucke das nicht, keine Ahnung. Ich weiß seit langem, dass es so eine Nerd-Serie ist und dass ich eigentlich auch genau Zielgruppe wäre und ich müsste das mal gucken, aber mache ich halt nicht. Was verpasse ich? Und wird es immer schlechter? Herr Giesbert.
Ich finde überhaupt nicht, dass es schlechter wird. Also ich habe die Folgen in der ganz regulären Reihenfolge angefangen, wobei ich vorher, die Jenny hat es schon einmal komplett von vorn nach hinten durchgeschaut gehabt, habe ich immer mal ein, zwei Folgen mitgeschaut und dieser Rücksprung dann auf die ersten Folgen fand ich irgendwie irritierend und ich hatte auch so, also für mich fühlt es sich so an, auch wenn ich jetzt mal irgendwie noch eine alte Folge über irgendwie im Fernsehen oder sonst irgendwo, gut, das ist eh die deutsche Übersetzung, das ist sowieso gruselig, aber wenn ich da zurückspringe, das fühlt sich irgendwie alles so altmodisch, altbacken an, das möchte ich eigentlich gar nicht gucken. Also ich finde die neuen Folgen gerade, also wir haben jetzt siebte Staffel gerade fertig geschaut. Das ist was bei Netflix gerade zur Verfügung steht. Also bis 7 kann man gucken. Das ist so eine schöne Dynamik. Es sind jetzt wieder neue Leute in die Gruppe dazugekommen. Und die haben halt eine tolle, oder daraus ergibt sich eine tolle Dynamik aus der ganzen Gruppe, aus dem Team. Und ich finde auch die Witze. Ich finde, also die späteren Folgen, ich lache viel mehr als noch bei den anfänglichen Folgen.
Okay.
Also
ich habe gerade mal geguckt,
überhaupt es nicht, gibt, dass es schlechter geworden ist hinaus.
Es gibt 8 Staffeln. Mhm. Und sie ist nochmal verlängert worden, also sie läuft mindestens noch bis 2017 weiter.
Das finde ich ziemlich cool.
Ja, okay. Ja, und nochmal für mich oder die anderen 1,8 Hörer, die das auch nicht gucken.
Also es gibt eine WG, da wohnt Sheldon Cooper. Heißt er Sheldon Cooper?
Ja, der Name sagt mir was, den habe ich schon öfter zitiert gehört irgendwo.
Genau. Er ist Physiker und extrem intelligent, hat aber irgendwie sozial etwas Schwierigkeiten. Also irgendwie, er kann nicht gut körperliche Nähe haben und er kann auch nicht so gut haben, wenn sich Sachen so ändern. Also irgendwie, wenn mal ein neuer Tisch in die Wohnung kommt, das ist schon nicht so gut für ihn. Und gegenüber auf der anderen Seite vom Flur wohnt Penny, die arbeitet, also die ist Schauspielerin, wenn sie mal irgendwo ein Film ist, sonst arbeitet sie in der Cheesecake Factory und macht da Service, also so.
Kellnerin,
genau. Und die beiden Jungs haben eben noch zwei weitere Freunde, einen Inder und einen einen anderen Amerikaner. Der Amerikaner wohnt bei seiner Mutter, jedenfalls in den ersten Folgen. Und ja, die erleben dann so Abenteuer und ja, eben so diese Nerd-Themen irgendwie, wenn es aufregend ist, zur Comic-Con zu fahren, wenn Star Trek oder Star Wars irgendwie May the Fourth Tag ist und so weiter, das ist immer ganz besonders für sie. Sie gehen regelmäßig zum Comic-Book-Store und so weiter. Also da erleben sie halt ihre Abenteuer und bis auf Sheldon versuchen halt auch alle irgendwie Frauen kennenzulernen und Frauen irgendwie eine Freundin sich zu angeln. Und
okay.
Ja, alle versuchen es natürlich auch an Penny.
Für mich wichtigste Frage, gibt es ein künstliches Lachen unter den Witzen? Ja?
Also da ist auf jeden Fall eine Lachspur da. Aber ich kann nicht sagen, ob die da drauf gemacht ist oder ob die irgendwo mit aufgezeichnet wurde.
Okay.
Also bei einem Screening oder beim Play irgendwie, ja.
Ja, es gibt ja, also zum Beispiel IT-Crowd haben sie ja teilweise vor, oder nicht nur teilweise, vor Live-Publikum gedreht. Also wie in so einem Theater. Ja. Und dann ist das Lachen halt das Lachen des Publikums, was dort bei der Aufzeichnung anwesend war.
Kann ich nicht sagen, habe ich nicht recherchiert.
Gibt es Außenszenen, die draußen auf der Straße spielen? Oder ist es immer drin?
Es gibt Szenen, die draußen spielen sollen, aber es ist ein bisschen viel künstliches Licht für draußen.
Okay.
Ja, und auch so Straße oder so sieht dann aus wie Pappmaché ein bisschen. Also es gibt ein paar Szenen, wo sie Auto fahren, aber das ist halt auch so offensichtlich Greenscreen, so lenkt nach rechts und hinten der Hintergrund fährt nach links und so. Späßchen.
Ja. Ah, okay, ich lese hier gerade die Episoden. Ihr könnt eure Kommentare zurückziehen. Jetzt hier ist die Auflösung. Die Episoden werden bis auf wenige Szenen live vor Publikum in den Studios in Burbank aufgezeichnet. Die Aufzeichnung einer Episode dauert 3 bis 5 Stunden.
Krass.
Dann ist das Gelache höchstvermutlich Live-Publikum.
Ja.
Ja, das ist immer noch.
Das ist halt die Frage, ob du das dann trotzdem gucken willst oder ob du sagst, oh nee, das brauche ich
nicht. Das ist halt eine ganz andere Art, sozusagen Film in Anführungszeichen, also Bewegtbild zu produzieren. Wenn man das so macht, als wenn man eben, ja, wie ein Film arbeitet und immer Schuss gegen Schuss, zwischendurch Umbaupause. Und was mich halt am meisten stört, ist diese, ist nicht das Lachen zum einen und zum anderen diese Denkpausen, die Leute dann immer machen, um dem Lachen Platz zu lassen. Weil die hören es ja auch. Wenn das Live-Publikum ist, dann wissen die ja, jetzt lachen die, jetzt kann ich nicht weitersprechen. Jetzt muss ich erstmal kurz pausieren, bis das Lachen fertig ist und dann kann ich den nächsten Gag reißen. Und das ist halt, das macht halt eine ganz andere Dynamik von dem Art, wie die Handlung abläuft, als wenn du halt deine Gags deliverst und die Leute lachen dann später halt, wo sie wollen. Und du machst es halt mehr so für die Kamera und für den Regisseur.
Ja. Ja, es gibt ein paar, also jetzt gerade in der 7. Staffel ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass sie Penny zum Beispiel ein bisschen aus der Rolle springt und irgendwie in so einem Anschnitt oder so anfängt zu lachen über einen Witz, den sie gerade gemacht hat, den sie aber nicht verstanden haben kann in ihrer Rolle.
Okay.
Ja, wenn sie dann so plötzlich so grinst und so strahlt.
Na gut, vielleicht muss ich da wirklich irgendwann, ich glaube, so eine Szene oder so, oder was war eine Szene, eine so eine halbe Folge oder so habe ich mal irgendwo geguckt, aber es hat mich nicht so gefangen irgendwie. Naja.
Okay, also mich hat so gefangen, dass wir neulich irgendwie 6 Folgen hintereinander geguckt haben, mehrfach.
Oh, wie lang ist eine?
Ja, 25 Minuten oder so, es geht, aber.
Okay.
Trotzdem so, ach komm, noch eine geht und dann gehen wir ins Bett.
Aber ihr,
naja, noch eine.
Ihr guckt auf Englisch.
Auf Englisch, genau, mit manchmal mit Untertiteln, je nachdem, wie wach man ist.
Okay.
Ja.
Verstehe.
Ja, da sind halt so ein paar, wenn sie über irgendwelche physikalischen Experimente oder über biochemische Zusammenhänge reden, das ist dann durchaus ein bisschen schwerer zu verstehen.
Ja, das glaube ich. Gut. The Big Bang Theory.
The Big Bang Theory, yes.
Dann machen wir heute mal eine kurze Folge, weil du musst ja jetzt bald wieder loszischen.
Richtig, ich bin schon wieder fast auf dem Weg ins nächste Training.
Was war das erste und was ist das zweite?
Das erste war Latein, also die Lateinformation, das ist das, wo wir gestern ein Turnier hatten. Das hatten wir heute Morgen dann nochmal Training, weil wir nächsten Sonntag schon wieder Turnier haben. Und sonst hätten wir halt nur ein Training am Mittwoch gehabt. Und die Woche drauf haben wir wieder Turnier. Deswegen mussten wir heute nochmal ein kleines Training, aber wir haben auch nur 2 Stunden trainiert, also ging so. Und jetzt heute Abend haben wir Disco-Fox-Formationstraining.
Aha.
Ja.
Das ist alles verwirrend, aber jetzt haben wir das sortiert.
Ja.
Ich gehe jetzt noch ein bisschen Kindergeräusche machen, die ich dann hier drunter schneiden kann. Und vielleicht auch nicht. So, mal sehen. Ach so, was ich noch empfehlen möchte, ja, bitte. Du musst unbedingt, es ist zum einen eine Empfehlung und zum anderen eine Handlungsaufforderung an dich. Und zwar ist es keine Option, sondern eigentlich ist es ein Befehl.
Okay, sehr gerne.
Du musst bitte mal deine PlayStation anmachen, GTA 5 wieder installieren und dein das alles wieder updaten. Denn die Heists sind da. Man kann jetzt endlich seit letzten Dienstag so Multiplayer-Missionen machen, wo große, so großer Bankraub zum Beispiel oder sowas, wo man, wie soll man sagen, also so, du hast so eine Planungsphase, dann hast du kommt einer von den Figuren, die du aus der Singleplayer-Mission kennst, also in dem Fall jetzt in der ersten Lester, kommt dann und fängt an dir, ja, so hast du so ein Planungsboard in deiner Wohnung und dann geht's los, dass du irgendwie, was weiß ich, den Bankraub planst, dann musst du halt erstmal die Filiale auskundschaften, dann musst du den Fluchtwagen beschaffen, dann musst du dies machen, dann musst du das machen und irgendwann kommt dann der Heiß, dann musst du von den Bullen abhauen und so weiter. Und wenn das alles so abläuft, wird mit 2 bis 4 Spielern zusammengespielt, dann kannst du halt richtig viel Kohle verdienen. Und was ich jetzt noch gelesen habe, ist, wenn man alle Heists mit derselben Crew durchspielt, dann gibt's nochmal 10 Millionen Bonus obendrauf.
Cool.
Ich weiß nicht, ob das, wo ich das her habe, das hat mir ein Kumpel geschrieben, wo er es her hat, weiß ich nicht, aber ja, also GTA Online hat ein großes, GTA 5 Online hat ein großes Update bekommen und für alle, die das schon so ein bisschen beiseite gelegt haben, es lohnt sich unter Umständen, es mal wieder anzumachen. Direkt am Dienstagabend, wo es rausgekommen ist, war es einigermaßen sinnfrei zu versuchen, da zu spielen. Die Server waren völlig überlastet. Online hat sich wenig getan. Man hat irgendwie 3, 4, 5 Mal versuchen müssen, bis man einmal eingeloggt war. Die Heists haben entweder gar nicht angefangen oder sind andauernd abgestürzt. Aber ich habe jetzt noch 1, 2 Mal probiert und mittlerweile wird's besser. Und jetzt kann man das mal angehen.
Okay. Ja, das klingt doch gut.
Mal wieder eine Nacht GTA reinhängen. Ist mal wieder Zeit. Ja, das war meine kurze Empfehlung, dass ihr eure Playstations nochmal vorwärmen sollt und dann verabschieden wir uns für diese Woche.
Ja, haben wir nicht eine Crew, eine Sneakpot Crew?
Ja, wir haben eine Sneakpot Crew mal gegründet.
Aber lange nicht mehr gespielt.
Genau. Aber ich werde mein GTA jetzt wieder rauskramen.
Und ach, du hast auch noch nicht gespielt.
Ich habe von einem Heist ein Stück, die ersten 1,5 Missionen oder so gespielt und dann ist es immer wieder abgestürzt. Also wir kamen echt nicht weit. Dann hat es dauernd Fehler gegeben. Aber so ist es halt. Ich meine, die bringen das Update raus, haben wir über ein Jahr angekündigt und dann ist halt am ersten Abend, wollen es halt alle gleichzeitig machen und dann geht halt nichts. Ne? Das war irgendwie auch zu erwarten.
Ja.
Ja. Kaufst du eine Apple Watch?
Ich glaube nicht.
Okay, hätten wir das Thema auch abgehakt.
Du?
Ja, ich glaube schon. Aber nicht sofort.
Okay. Dann kann ich es ja bei dir angucken und dann überlegen, ob ich es haben möchte.
Genau. Jo.
Gut.
Dann ab ins Training mit dir. Du siehst doch schon so umgezogen aus. Also.
Ich bin auch schon hier. Da. Und rechts der Fuß, linker Fuß.
Genau. Im Sitzen.
So ähnlich.
Sieht gut aus. Sieht sehr professionell aus, so wie du das da machst in deinem Ledersessel.
Ja.
Alles klar.
Ja, nächste Woche Rüsselsheim, Sonntag, 22. in Rüsselsheim, immer nachmittags.
Ja, ich habe hier auch Taschentücher, also mein Rüssel ist auch noch dabei.
Yeah. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Nochmal vielen Dank an Skurtel und Tanita. Ich habe mich echt sehr gefreut. Tschüss.